Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 02 bis 16, dem Fußball-Podcast von Fans für Fans. Ich bin Julius und ihr habt es schon gemerkt, weil kein Intro kam und weil ich spreche. Raphael ist heute nicht dabei, es ist alles wieder ein bisschen anders. Ich sitze gerade hier in den slowenischen Bergen. Raffi musste sehr lange arbeiten. Es hat also irgendwie nicht geklappt, dass wir uns abstimmen. Ich habe dann am Montagabend schon versucht, eine Folge aufzunehmen, beziehungsweise habe eine Folge aufgenommen. Beim Speichern ist dann aber irgendwas schiefgegangen. Und da hat es die ganze Folge gelöscht. Deswegen versuche ich es jetzt nochmal, heute am Montagmorgen. Und hoffe, dass das jetzt durchgeht. Wenn ihr diese Folge hört, dann hat alles geklappt. Ja. Ich gebe nur ein kurzes Update. Ihr habt schon gesehen, die Folge ist ein bisschen kürzer. Es passiert aktuell nicht so viel. Die Weltmeisterschaft ist rum. Die ganz großen Transfers sind seitdem noch nicht passiert. Also es gibt auch keine wilden Gerüchte. Die Mbappé-Diskussion ist wieder abgeebbt. Es gibt ein paar Gespräche um Vinicius Junior, aber nichts, was irgendwie handfest ist. Deswegen gibt es kein riesengroßes Transfer-Update. Ich bin sowieso gespannt, ob wir dieses Jahr noch viele Top-Deals haben werden und große Deals oder ob es eher ein ruhiger Sommer wird. Gerade weil jetzt WM war und weil die Teams in den letzten Jahren einfach sehr viel Spieler gekauft und geholt haben. Ja, ich meine, wir haben schon zwar über 100 Millionen Deals in England gehabt mit Elliot Anderson, der von City geholt wurde und kurzzeitig der teuerste Engländer aller Zeiten war. Wurde jetzt abgewählt von Morgan Rodgers als teuerster Engländer aller Zeiten. Chelsea hat sich seine Dienste gesichert. Rodgers hat ja eine sehr, sehr gute WM gespielt. Dazu kommt eben diese England-Tags. Sonst wären beide Spieler definitiv nicht über 100 Millionen wert. Aber in England ist es ja so, dass man, wenn man innerhalb der Premier League wechselt, mehr Geld bezahlen muss. Und ich finde das Konzept eigentlich nicht schlecht, weil damit wahrt man vielleicht ein bisschen mehr die Wettbewerbsfähigkeit von anderen Teams. Und dann könnte es, oder passiert es vielleicht seltener, dass Borussia Dortmund für 20 Millionen die Topstars von VfB Stuttgart wegkauft. Weil, wenn sie eben nicht 20, sondern 45 Millionen bezahlen müssen, Dortmund vielleicht zweimal drüber nachdenkt. Und dann hat man eben, klar, die Bayern als Maß aller Dinge, aber dann hast du vielleicht 5, 6, 7 Teams, die um Platz 2 und um die Champions League spielen und nicht nur Dortmund und Leipzig und eben dieses eine Team, was in diesem Jahr gerade gut ist. In England sieht man, dass das Erfolg hat. Also da gibt es, wenn man über die Meisterschaft redet, am Anfang der Saison 4, 5 Teams, die man nennen kann. Und wenn man um die Champions League-Plätze spricht, kann man die halbe Liga nennen, die das Potenzial dazu hat. Und das verspricht eben Spannung. Und ich denke, dass das auch aufgrund dieser Klausel ist, dass man innerhalb der Premier League dann eben mehr bezahlen muss. Und dass man sich eben nicht gegenseitig Spieler wegkauft und damit die Konkurrenz schwächt. Ich schätze, dass das ein Punkt ist. Ja. Ich glaube nicht, dass wir sehr große Transfers haben. In der Bundesliga besteht kein Bedarf. Die Bayern mussten niemanden abgeben. Haben deshalb auch quasi kein Geld und keine Notwendigkeit für große Transfers. Andere Vereine in der Bundesliga haben die finanziellen Mittel nicht, um Welttransfers zu machen. Barcelona wird wieder irgendeinen Kredit bekommen, um da noch jemanden zu holen. Aber auch Real Madrid hat zwar sich schon verstärkt, aber da auch gespart. Nachdem sie zum Beispiel Konaté ablösefrei geholt haben. Und auch da bin ich gespannt, ob da noch was passiert. Was ja im Raum steht, ist Diomandé. Da sind sich zwei Sportjournalisten nicht einig. Ich bin sogar offen in aller Öffentlichkeit einen kleinen Streit. Und zwar Fabrizio Romano und Florian Plettenberg. Beide werfen sich vor, nicht gut genug zu recherchieren. Plettenberg wirft Fabrizio Romano vor, immer der Erste sein zu wollen und deswegen manchmal einfach zu spekulieren, dass Dinge passieren, dass Spiele so ausgehen, wie sie ausgehen, dass Wechsel klappen, wenn sie klappen und vermeldet dann, dass Here We Go, wenn noch nichts fest ist, weil er eben der Erste sein möchte. Und das muss man, wenn man Fabrizio Romano verfolgt, muss man da Plettenberg recht geben, kann man ihm zustimmen. Fabrizio Romano liegt häufig richtig, ist immer der Erste, aber ich glaube schon, dass das auch manchmal auf Spekulation beruht. Und deswegen finde ich es eigentlich in Ordnung, dass Florian Plettenberg das mal auch so kritisiert hat. Es ging ganz konkret eben um die Omandé, bei dem Plettenberg gesagt hat, ja, Vereine haben sich noch nicht geeinigt, Spieler und Real Madrid haben sich geeinigt, aber jetzt geht es eben daran, einen guten Deal zu finden zwischen Leipzig und Real Madrid, während Fabrizio gesagt hat, hier, das Ding ist durch. Und ich finde, man braucht beide nicht. Früher hatte man eine Überraschung, da hat irgendwie sein Lieblingsspieler ist zu seinem Lieblingsverein gewechselt oder man hat einen überraschenden Weltstar verpflichtet und alle waren so, was, wo kommt das her? Und auch andersrum, wenn Spieler in den Ruhestand gehen oder gehen, dann sollte den Spielern in meinen Augen das Recht vorbehalten sein, das zu kommunizieren. Und das wird halt vorweggenommen von Journalisten wie Fabrizio Romano als auch Florian Plettenberg. Deswegen finde ich, dass man beide nicht braucht. Natürlich soll man recherchieren und kann Gerüchte in Gerüchte verfolgen, aber es ist alles schon bekannt und das finde ich einfach sehr, sehr schade. Es macht so diesen Überraschungsmoment der Transferpolitik so ein bisschen kaputt. Aber gut, in dieser Zeit leben wir nun und dann sollte man, und da bin ich, und ihr wisst, wie ich zu ihm stehe eigentlich, auf Plettenbergs Seite, dann sollte man zumindest auf sichere Aussagen sich berufen, sollte bei dem bleiben, was stimmt und was durch ist. Und wenn es eben 20 Sekunden später ist, mein Gott, dann ist es so. Lieber abwarten, bis die Informationen wirklich stimmen. Ja. Jetzt ist mein Handy fast runtergefallen. Es ist früh am Morgen. Es wird noch ein Morgen-Podcast hier. So viel zur Transferpolitik. Mehr gibt es aktuell nicht zu sagen. Fußball wird auch noch nicht wieder gespielt in den Top-Ligen. Der einzige Fußball, der wieder gespielt wurde, war in der Regionalliga. Auftakt haben die Bayern, also Bayerns Zweite, gemacht mit Dante als Trainer, haben den Auftakt schön mal in den Sand gesetzt. Und dann sind im Laufe des Wochenendes nach und nach die anderen Regionalligen mit eingestiegen. Aue, mein Club, den ich jetzt in der Regionalliga verfolge, spielt 3-3 gegen Altklinike. Ich denke, das ist ein okayes Ergebnis, vor allem weil eben man gesagt hat, das ist möglicherweise das Topspiel im Aufstieg. Weiß ich nicht, die Saison ist lang, da sagt ein Spiel eben nichts aus. Trotzdem ist es, glaube ich, gut, dass du nicht verloren hast nach dieser schlechten Saison, die du am Ende der letzten oder im letzten Jahr hattest. Am Ende hast du vielleicht sogar Pech, dass du das Ding nicht gewinnst. Na, du drehst das Spiel in der zweiten Hälfte, hast dann nochmal den Pfostentreffer, gehst auf das vierte und kriegst dann das 3-3. Das ist Pech, aber ich glaube, es war ein ganz guter Einstand. Jetzt geht es zu Tasmania Berlin. Was cool ist, dass die wieder da sind. Für alle, die Tasmania irgendwie nicht kennen, ist der schlechteste Bundesliga-Verein aller Zeiten. Also die schlechteste Punkteausbeute in einer Saison geholt und dann direkt wieder runtergegangen. Aber geht dahin, aktuell ohne Gästefans, weil, und da merkt man, dass wir im Amateurbereich sind, das Paket mit Tickets ist auf dem Postweg verloren gegangen von Berlin nach Aue. Und jetzt ist es so, dass eben man die nur an der Spieltagskasse kaufen kann. Ich bin gespannt, wie viele Auer nach Berlin reisen, in der Hoffnung, an der Kasse ein Ticket zu bekommen. Ich denke, es werden einige sein. Ich hoffe, dass Aue die gute Entwicklung, die es auch in der Vorbereitung gezeigt hat, weiter fortführt, dass sie gut Punkte holen und einfach von Anfang an oben mit dabei bleiben. Ich denke, das ist das, was man versuchen muss und alles andere zeigt sich dann hinten raus. Dann sieht man, wer sind die großen Konkurrenten, welche Vereine spielen überhaupt im Aufstieg mit. Es gibt ja ein paar, so auch Chemnitz, die ihre Aufgabe gut machen, am ersten Spieltag 4-0 bei Hertha 2 gewinnen und auch Lok gewinnt. Wir haben viel Glück, dass der Torwart nicht in der 10. Minute die rote Karte sieht. Für mich ganz unverständlich, wie der Schiedsrichter das nicht sehen kann, für alle, die Szene nicht im Kopf haben. Torwart kommt raus, verschätzt sich, Ball rutscht ihm durch und er springt quasi zurück außerhalb des Strafraums und klärt vor dem heranlaufenden Stürmer mit der Hand. Ja, wir sind nicht auf Top-Niveau, was die Schiris angeht. Die pfeifen eben nur in Anführungszeichen Regionalliga und ja, die Assistenten pfeifen meistens Oberliga oder noch tiefer und sind eben nur Assistenten in der Regionalliga. Dennoch ist es in meinen Augen was, was man sehen muss. Und wenn du eben dann 80 Minuten in Unterzahl spielst und dein Torwart wechseln musst, dann geht das Spiel wahrscheinlich nicht 3-1 aus. Man weiß es nicht, aber dann ist erstmal sind die Vorzeichen ganz andere. So hat Lok Glück. Das Glück verteilt sich hoffentlich über die gesamte Saison, gerade weil wir keine technischen Hilfsmittel haben hier auf diesem Niveau. Ja, bin ich der Meinung, das ist Glück für Lok und es wird sich alles wieder ausgleichen. Spannend bleibt es noch bei Chemie. Die haben ihr Auftaktspiel gegen Babelsberg verloren. Da war ja jetzt nicht so richtig klar, nachdem man erst eine katastrophale Saison gespielt hat und dann diesen unfassbaren Lauf gegen Ende der Saison gestartet hat, wo man 8-9 Spiele in Folge nicht verloren hat. Wohin es geht, ich denke, für Chemie geht es wieder erstmal darum, die Klasse zu halten und dann irgendwie Richtung Mittelfeld, vielleicht einstelliger Tabellenplatz zu gehen. Das sollte das Ziel sein. Und alles andere ist utopisch. Und ich denke, das weiß man aber auch im Verein. Schade, dass es jetzt mit einer Niederlage losging, aber ja, die Saison ist lang und die Punkte werden kommen. So viel erstmal zur Regionalliga. Ich denke, ich werde sie dieses Jahr extrem oder viel mehr verfolgen als die letzten Jahre, weil einfach Aue dabei ist, weil viele coole Teams dabei sind. Ich hoffe, dass die Rivalität auf dem Platz ausgetragen wird und die Ränge friedlich bleiben, weil natürlich wünschen wir uns alle, dass irgendwie Rivalitäten und Derbys gespielt werden, aber das muss alles in einem Rahmen bleiben und dann haben alle Spaß. Das ist das, was ich mir wünsche und ja, dann hoffe ich, dass wir einfach coolen Fußball sehen hier im Osten. Ja, das war es schon mit so Live-Fußball. Ne? Liverpool hat die ersten Testspiele gemacht und Chicago sind gerade im Trainingslager. Die bedeuten ja jetzt vor allem noch nichts. Der halbe Kader ist irgendwie noch nicht am Start oder man spielt sich gerade erst ein. Man sieht schon, dass der Fußball ganz anders wird als der von Arne Slot, ohne das zu werten. Wird sich zeigen, wie erfolgreich das sein wird, aber man sieht erstmal schon einen krassen Unterschied. Und ja, ich bin sehr gespannt, wohin es da mit Liverpool geht, ob man wirklich viel auf die jungen Spieler setzt. Ich hoffe es sehr. Ich finde, Liverpool hat viele tolle Talente, die gefördert werden müssen. Und ich bin auch der Meinung, dass man da mal ein Jahr verschenken, in Anführungszeichen, kann. Mit dem man eben nicht versucht, um Titel mitzuspielen, sondern sagt, Champions League ist das Ziel und wir wollen aber, dass unsere Jugendspieler, von denen wir viele haben, den Sprung in die erste Mannschaft schaffen. Weil ich denke, da gibt es einige, die das Potenzial dazu haben, sie brauchen aber eben die Spielzeit. Und ohne diese werden sie dann trotzdem irgendwann wieder den Verein wechseln und dann hast du zwar tolle Talente ausgebildet, die dann aber eben woanders Stammspieler werden. Und das ist schade, weil einige wahrscheinlich das Niveau haben, um eben Champions League-Bereich zu spielen. Ja. Was passiert noch? Jürgen Klopp hat seine erste Pressekonferenz gehalten. Ein klassischer Jürgen Klopp hat genau klar gemacht, was man von ihm erwartet, was für eine Art Fußball man von ihm erwarten kann. Und das war im Vorhinein schon klar. Jürgen Klopps Fußball ist sehr aktiv, macht beim Anschauen Spaß, weil es eben dieses Gegenpressing, dieses wilde, überlaufende, immer aktive Spielen ist. Ich bin gespannt, wie das in der Nationalmannschaft funktioniert. Einfach weil in den vergangenen Jahren sich auch bereits gezeigt hat, dass seine Vereine ein bisschen Zeit brauchen, um sich daran zu gewöhnen. Und in der Nationalmannschaft hast du weniger Zeit. Das heißt, er müsste irgendwie seinen Fußball vereinfachen, um schnell den Spielern klarzumachen, was er will. Er hat auch gesagt, Spieler werden nominiert, die jetzt noch gar nicht daran denken, nominiert zu werden. Ich denke, das geht auch vor allem darum, wer passt zu dem Fußball, wer passt zu dem Weg, den Jürgen Klopp aufnimmt. Und ich bin sehr gespannt, wie dann der erste Kader aussehen wird, den er im September nominiert. Besonders gut hat mir gefallen seine Ansage an die Medien, zu sagen, hier Leute, ich mache das nicht fürs Geld, ich mache das nicht für einen Push in meiner Karriere, das ist meine letzte Station. Im Idealfall ist das mein Highlight und danach gehe ich in Ruhestand. Und ich mache das so lange, bis ihr sagt, ich soll gehen. Und ich mache das so lange, bis ihr meine Familie angreift. Und bis es quasi nicht mehr ums Sportliche, sondern gegen mein privates Umfeld geht. Und das finde ich eine sehr klare Ansage. Ich denke, gewisse Medien haben sich da angesprochen gefühlt. Und ja, haben die Zeichen erkannt und ich traue Jürgen Klopp auch zu, dann durchzugreifen, sollte es da von den Medien zu weit gehen, weil er das einfach ja nicht mehr nötig hat. Seine Trainerkarriere ist ja erfüllt.
Er macht das jetzt nur noch als Bonus.
Und dann finde ich gut, dass er von Anfang an sagt, hier, pass auf Leute, hier, das ist der Stand. So weit gehe ich, bin ich bereit, mit euch zu gehen. Und an der Stelle ist dann aber Schluss. Das finde ich gut. Ich denke, da hat Deutschland einen guten Trainer gefunden. Ähnliches hat ja Italien auch versucht mit Pep Guardiola, der dann gesagt hat, nee, ist vielleicht einfach gerade nicht der richtige Moment. Und ich glaube, möglicherweise spekuliert er darauf, dass Luis de la Fuente von Spanien nicht mehr lange macht, weil er ist jetzt Europameister, ist jetzt Weltmeister geworden. Was will man noch erreichen, ist die Frage. Selbst wenn er bis zur EM 28 macht, kann ich mir vorstellen, dass Guardiola die Pause bis dahin mal braucht. Er hat ja wirklich seit 2010 oder so durchweg trainiert, war da jetzt auch lange bei City. Und ich glaube, egal wie alt man als Trainer ist oder in welchem Stadium seiner Trainerkarriere man ist, wenn man lange Trainer war, egal ob bei einer Station oder bei mehreren, dann braucht es auch mal eine Pause, um sich neu zu erfinden, um den Fußball nochmal neu zu überdenken, den man spielen lassen möchte, um sich auch fortzubilden und einfach mal wieder Energie zu tanken, Trainingsüben, Trainingsmethoden auszuprobieren oder zu entwickeln. Ich glaube, dass das jeder Trainer mal braucht, so eine Pause. Und Pep Guardiola hat sie sich redlich verdient. Ich hoffe, dass dann irgendwann das gute Angebot kommt. Schade für Italien, dass es nicht geklappt hat. Es gab ja dann die Ansage, dass Andrea Pirlo Nachfolger wird. Dann wurde bekannt, dass er für eine pro-russische Wettanbieterseite wirbt oder das Werbegesicht dafür ist. Und finde ich gut, dass dann gesagt wurde, nee, da wird es nichts, weil Italien, wie viele andere Länder auch, richtigerweise zur Ukraine stehen und nicht zu Russland. Ja, jetzt ist natürlich wieder ein bisschen Chaos in Italien, weil Maldini steht jetzt auch unter Druck, weil wie kann er das davon nicht gewusst haben, als er Pirlo einstellen wollte und bla bla bla. Und das ist ja genau das, was Italien nicht braucht. Italien braucht jetzt mal einen Trainer, der übernimmt, der Italien souverän bei der EM 28 vertritt und der Italien, egal wie es dann dort ausgeht, mal wieder zu einer WM führt. Italien ist so eine Fußballnation, als ich in den letzten Wochen in Italien unterwegs war, habe ich so viele Italien-Trikots gesehen und in jeder Stadt, in jedem Ort konntest du an irgendwelchen Buden Trikots von den städtischen Vereinen kaufen. Das ist so ein fußballverrücktes Land und es kann nicht sein, dass sie seit Jahren nicht bei der WM vertreten sind. Ja, ich hoffe, dass sich da jemand findet, der es übernimmt, dass sich da jemand findet, der Italien zumindest wieder in die internationalen Turniere führt. Soweit dazu. Und dann ist mir ist klar, dass wir zu viele Spiele haben. Ich würde dafür die Club-WM wahrscheinlich eintauschen gerne. Aber mir ist eine Idee gekommen. Und zwar hat sich ja bei der WM gezeigt, dass zwar die afrikanischen Teams in den letzten Jahren besser geworden sind, vor allem voran wahrscheinlich Marokko, dass es aber dann am Ende doch nicht reicht, um die großen Favoriten zu schlagen. Und dass wir bei einer WM große Favoriten haben, England, Spanien, Frankreich, weil von der FIFA unterstützt Argentinien. Und genau diese Teams standen eben im Halbfinale. Und man weiß immer schon so ein bisschen, wer ist der Top-Favorit bei dieser WM. Dieses Team steht dann meistens im Halbfinale, wenn nicht gar Finale. Und dann, die afrikanischen Teams sind noch nicht so weit, haben aber alle Top-Spieler. Und davon ausgehend habe ich gedacht, was wäre es, wenn man mal ein Kontinententurnier macht? Wenn man sagt, jeder Kontinent, also Antarktis mal rausgenommen, außer die finden 26 Pinguine, die mitspielen wollen, alle 6 Kontinente, die jetzt noch übrig bleiben, bilden einen 26er-Kader und spielen ein Turnier zusammen. Also Team Europa, Team Australien, Team Asien, Team Afrika, Team Südamerika, Team Nord- und Mittelamerika. Und dann, ich bin mir noch nicht sicher über den Modus, ich brauche da auch ein bisschen eure Hilfe und bin auch sehr gespannt, was Raffi dazu nächste Woche sagt. gibt es eine Art Turnierbaum. Nee, es gibt keinen Turnierbaum, sondern es gibt eine Tabelle und jede Mannschaft spielt gegen jedes Team. Also haben wir 5 Spieltage und möglicherweise steht dann der Weltmeister fest oder man spielt nochmal Platz 1, Platz 2 in einem Finale aus, Platz 3, Platz 4, Spiel um Platz 3, Platz 5, Platz 6, Platzierungsspiel um Platz 5. So vielleicht. Das Problem ist ja, die Teams können keine Testspiele spielen, weil gegen wen sollen Testspiele spielen? Es gibt nur diese 6 Teams. Aber ich glaube, dass wir dann ein sehr, sehr spannendes Turnier hätten, ohne klaren Favoriten. Klar, wenn wir schauen, Europa hat wahrscheinlich die größte Anzahl an Weltklasse-Talenten, gefolgt von Südamerika. Aber auch Europa dürfte eben nur 26 Spieler mitnehmen. Und auch Südamerika dürfte nur 26 Spieler mitnehmen. Und ich glaube, Afrika hat auch 26 Weltklasse-Spieler. Vor allem auf Positionen verteilt. Und ich glaube, auch Asien hat 26 Top-Spieler. Die einzigen, die so ein bisschen runterfallen werden, vielleicht im Niveau, ist Australien. Wobei auch das nichts zu bedeuten hat. Und dann hat man ein Turnier ohne großen Favoriten und kann mal schauen, welcher Kontinent hat die besten Fußballer. Na, man müsste dann irgendwie noch eine Regel schaffen, dass nicht Europa einfach quasi 20 Franzosen und 6 Spanier mitnimmt, sondern dass man irgendwie das noch aufteilt. Genauer habe ich es noch nicht zu Ende gedacht. Aber ich glaube, dass das für viel Spannung sorgen würde und dass das vor allem auch für so eine Einigkeit innerhalb des Kontinents führen kann. Also wir in Europa arbeiten ja schon durch die EU und viele weitere Abkommen sehr international zusammen. Und ich glaube, so ein Gemeinschaftsgefühl, wenn man in Spanien im Urlaub ist und es läuft eben dieses Turnier und man hält auf den gleichen Verein wie oder auf die gleiche Mannschaft wie die Spanier, die dort leben und wie der Franzose, der da im Urlaub ist und auch wie der Norweger, der da im Urlaub ist. Das kann schon so irgendwie verbindend sein und das ist vielleicht das, was die Welt auch gerade braucht. Zumal ich glaube, dass es sportlich sehr, sehr spannend werden würde. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt, was ihr davon haltet, ob ihr vielleicht noch eine bessere Idee habt, wie der Modus aussehen könnte, weil ich glaube halt K.O.-Spiele wäre Quatsch, dann hat ein Team irgendwie nur ein Spiel gehabt. Man braucht halt vielleicht ein Spiel, um sich zu finden, als Mannschaft zu formen. Ja, aber ich glaube, dass es spannend werden würde. Gebt mir aber gern Feedback, falls ihr das nicht so seht, falls ich irgendwie was vergesse, weil ihr sagt, ey, politisch geht das überhaupt nicht, weil, oder auch aus anderen Gründen wird das überhaupt nicht funktionieren. Ja, da würde ich gerne die Club-WM ersetzen durch, die bräuchte ich nicht. Das wäre jetzt mein Vorschlag. Und meine letzte Frage, dann gehe ich zum Frühstück. Wie verbringt ihr sportlich den Sommer? Also vielleicht macht ihr einen Sport, den man das ganze Jahr über machen kann, aber als ich jetzt im Urlaub war, da waren auch bei 33 Grad Celsius in Rom sind die Leute joggen gegangen und da habe ich gedacht, oh, das kann ja nicht sein. Das ist ja auch nicht gesund, wenn du bei den Temperaturen so joggen gehst. Und ja, manche, die irgendwie Teamsportart machen, haben im Sommer vielleicht Sommerpause. Deswegen wollte ich mal fragen, falls ihr Sport im Sommer macht, was ist euer Sommersport? Also geht ihr schwimmen? Oder macht ihr irgendwas in der Halle oder sagt ihr im Sommer aus Pause? Würde mich sehr mal interessieren. Ja, weil ich das Gefühl habe, bei den hohen Temperaturen, wie wir sie jetzt auch in Europa haben, ist Laufen einfach auch nicht immer gesund. Und mitten in der Nacht laufen ist nicht für alle eine Option. Deswegen, ja, gebt mir gerne mal Feedback. Und dann ist die Folge heute ein bisschen kürzer. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß daran. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Nächste Woche sind Raffi und ich wieder zu zweit am Start. Und dann geht die Saison ja auch bald los. Und dann gibt es wieder mehr zu besprechen. Ich wünsche euch alles Gute. Ciao.